Jesus Christus, danken wollen wir und bekennen, Herr, dass du es würdig bist, weil wir so viel von dir haben, so viel von dir empfangen haben und immer noch empfangen dürfen. Danke, Herr, dass du uns nicht nur über deine Person und die Erkenntnis deiner selbst, dich uns offenbart hast, dass wir nicht glauben dürfen, sondern dass du uns auch in den Weg und ja, in dein Werk uns hineinnimmst. Das, was du bist, das, was du tust und welchen Anteil wir daran haben, ist dein Leib. Jesus Christus, ich bitte dich für die heutige Bibelstunde heute Abend, das segne. Segne im Reden, segne im Hören, segne im Verstehen. Mach uns fest wirklich in dir, mach uns fest in dir, dass wir keinen Unterschied machen, sondern dass wir klar sind und fest sind und die Wahrheit kennen, das Evangelium kennen, ja, deine Worte kennen. Du hast die Apostel ausgesandt und einer von ihnen hat uns diesen Brief geschrieben, dass sie hinausgehen in die Welt und Jünger machen, indem sie taufen und lehren, alles zu bewahren, was du geboten hast. Jesus, das ist, was wir vor uns liegen haben. Eine Lehre, das, was wir bewahren sollen, was du geboten hast. So, lass uns das verstehen, lass uns das annehmen und umsetzen in unserem Leben, damit du verherrlicht wirst. Bitte schenke das in deinem Namen, Jesus. Amen. Lade ich euch reinzukommen und die Bibel mit mir aufzuschlagen im Petrusbrief, Kapitel 1, Kapitel 2, 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 18 bis 25. Ich lese den Abschnitt ab Vers 18. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Was für ein Ruhm ist es, wenn ihr solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid auch ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat, auch kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leiden, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an sein Leib selbst ans Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seele. Ich denke, mittlerweile ist der Wortlaut uns gut bekannt. Wir haben jetzt mehrmals die Verse gelesen, mehrmals den Inhalt und aus verschiedenen Perspektiven angeschaut. Den ersten Versuch habe ich unternommen, die erste Perspektive, Vogelperspektive, einen Kreis gedreht, einfach allgemein den Text wahrzunehmen. Um was geht's? Was ist das Anliegen von diesem Abschnitt? Dann, nachdem wir uns eben Beispiele und Vorbilder im Alten Testament angeschaut haben, sind wir ein Stück weitergegangen. Ich habe letztes Mal versucht, die Gliederung von diesem Abschnitt zu machen. Und heute möchte ich noch einmal drüber, das dritte Mal, und durch die Verse durchgehen, die Besonderheiten erwähnen, das, was wir eigentlich schon gelernt und gehört haben, im Text entdecken und hier und da ein bisschen vertiefen und so noch einmal durch die Verse durchgehen. Von der Gliederung 3, in drei Teile kann man diese Verse nochmal teilen. Das heißt, Vers 18 haben wir hier den Auftrag zur Unterordnung. Dann kommt ein Abschnitt Vers 19 bis 21. Da gibt uns Petrus den Grund der Unterordnung, also warum wir es tun sollen, die Motivation in gewisser Weise, warum machen wir das. Und nachdem er das erläutert hat, zeigt uns das Vorbild der Unterordnung. Ja? Das ist Christus selbst. Also in dieser Weise Auftrag, Grund und Vorbild der Unterordnung. So starten wir. Heute gehen wir durch die Verse durch. Ich würde gerne das wirklich mehr oder weniger zügig machen. Und somit, wir haben, glaube ich, noch dreimal, wenn ich mich nicht treffe, dreimal noch Bibelstunden in diesem Jahr, sodass wir noch zum nächsten Abschnitt kommen. Die Unterordnung von Frauen und Männern und da ist ja nicht genauso ein heißes Eisen wie das hier auch. So, das einfach vom Plan her, dass wir dieses Jahr zumindest schon mal ins Kapitel 3 hineinschauen und da uns da hineinbewegen. Also, gucken wir uns Vers 18 gemeinsam an. Auftrag der Unterordnung. Ich muss ganz kurz das kurz drehen. Okay. Also, Auftrag zur Unterordnung. Vers 18 nochmal. Ihr Hausklaven, ordnet euch alle Furcht den Herrn unter, den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Das Erste, worauf ich kurz euch hinweisen möchte, ist die Hausklaven. Also die Ansprache oder der Adressat, an dem Petrus jetzt an die konkret schreibt, sind Hausklaven. Interessant, dass der Begriff Hausklaven etwas anders, ein anderer Begriff ist, wie es oft für Sklaven verwendet wird im Griechischen. Hier finde ich mir wirklich einen speziellen Begriff, der jetzt nicht nur allgemein von Sklaven spricht, sondern konkret eine bestimmte Gruppe von Sklaven anspricht. Ja? Also das ist, hier steht wirklich ihr Haussklaven. Und mit Sicherheit sind die Sklaven mit hineingenommen, aber hier geht es sogar noch weiter als nur die Sklaven, die Leibeigenen der Herren, die mit denen tun konnten, was sie wollten. So wie Aristoteles gesagt hat, die Haussklaven sind lebendige Werkzeuge und Werkzeuge sind nicht lebendige. Haussklaven oder die Sklaven sind lebendige Werkzeuge und Werkzeuge sind nicht lebendige Sklaven. So. Das ist der einzige Unterschied, ist, die leben und die leben nicht. Also das sind Sklaven, aber von denen hier die Rede ist, sind auch Haussklaven. Das heißt, nicht nur von der Arbeit und dem Aufgabenfeld unterscheidet sich das, sondern aber auch, da gehörten auch die, die jetzt nicht in einem Sklavenverhältnis standen. Das heißt, sie waren frei zum Beispiel, oder die wurden frei gekauft, oder der Herr hat sie entlassen und sie haben freiwillig sozusagen in dem Haus gedient. Und auf Entgelt, auf Lohn, auf Unterhalt, vielleicht auch nur, weil sie dort gelebt haben, weil sie ein Dach über dem Kopf gehabt haben oder vom Feld was essen konnten. Sie wollten, wohin sollen sie sonst gehen? Also die hier gemeint sind, sind nicht nur Sklaven, die keine andere Wahl hatten, als nur da zu bleiben, sondern auch die Sklaven, die hätten ganz auch gehen können in gewisser Weise. Und ich denke, das ist nicht unwichtig und für uns auch für die Übertragung nicht unwichtig, denn das nimmt uns so gleich mit hinein in unsere Arbeitsverhältnisse. So in gewisser Weise haben wir Herren über uns, wenn wir in einem Arbeitgeber-Arbeitgeber-Verhältnis stehen und rein theoretisch können wir kündigen, rein theoretisch können wir gehen und trotzdem, weil wir essen, weil wir ein Dach über Kopf brauchen, weil wir Unterhalt brauchen, all diese Dinge bleiben wir und arbeiten wir und verpflichten uns ihnen gegenüber. Und so nimmt allein dieser Begriff Haussklaven uns da einfach auch mit hinein in unserem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Denn manche vielleicht würden sagen, aber ich bin nur kein Sklave. Ja. Wir sind in allem in gewisser Weise Sklaven. Aber nur zur Erläuterung, dass der Petrus bewusst einen anderen Begriff hier wählt für Sklaven und uns einfach diese Weite aufzeigt. Und damit sind natürlich auch damit Aufgaben definiert, die wir alle gut kennen. Das heißt, Arbeiten, die zum Beispiel gab es Haussklaven, die haben auf dem Feld arbeiten müssen, die haben die Felder bestellen müssen, ernten müssen und all diese Dinge, die man halt so auf dem Feld damals für die Wirtschaft tun musste. Die anderen haben am Haus gearbeitet, haben das Haus in Schuss gehalten, die anderen haben als Ärzte gearbeitet, andere als Lehrer gearbeitet, als Verwalter gearbeitet, in verschiedensten Berufen, in verschiedensten Formen und waren die Haussklaven. Und damit nimmt Petrus sozusagen all die Berufsgruppen mehr oder weniger damit hinein. Als ich das las und auch die Definierung, die Definition von Haussklaven und auch ihre Aufgaben, ist mir eine Person aus dem Alten Testament richtig vor Augen gewesen. Eine meiner früheren Lieblingsgeschichten als Kind. Ich habe es gerade gehört, Josef, ganz genau. Das ist, hab dann nochmal nachgeschlagen, das mache ich jetzt nicht, sonst ist die Bibelstunde wieder rum. Und wir werden wieder im Alten Testament und werden wieder in zwei, drei Kapiteln im ersten Buch Mose unterwegs. Aber da sind mir all die Begebenheiten, all die Parallelen und Stellen so von meinem geistigen Auge runtergeratet. Und ich dachte, das spiegelt das gut wider. Da ist einer, der zu Unrecht von seinen Brüdern verkauft worden ist und eben, obwohl er wollte oder nicht wollte, er wurde ein Sklave. Und dann kam er und wurde nach Ägypten, wurde dahin verkauft, weiterverkauft und weiterverkauft. Ich kann mir nicht vorstellen, was für ein Ungerechtigkeitsempfinden er in sich trug. Könnt ihr euch vorstellen? Von den Brüdern. Sein Fleisch und Blut haben ihn verkauft. Und die wiederum, die verkauft hat, die haben ihn weiterverkauft. Und jedes Mal muss das Herz härter und härter und bitterer und bitterer und landet irgendwo in Ägypten. Und dann kommt so ein Potiphar, ein großer, reicher Mann, kauft ihn und sagt, hier arbeite bei mir. Ich weiß nicht, hättest du Lust? Ich würde mir den Jack gucken, ich mache gar nichts. Ich bin ein Sklave. Zu Unrecht verkauft. Und das war so das Bild. Das ist ja eine große Ungerechtigkeit, die da stattgefunden hat bei Josef. Und wenn wir aber die Geschichte lesen, was macht der junge Mann? Der wirklich junge Mann, der arbeitet. Und arbeitet so gut, dass der Potiphar merkt, hey, da ist Segen drauf. Der macht das alles ordentlich. Der macht das wirklich anständig. Der betrügt nicht, der lügt nicht, der hinterzieht mich nicht. Und er sieht diese vertrauensvolle Art und Weise, die gute Art und Weise, wie Josef es macht. Obwohl er zu Unrecht das alles erleidet und obwohl er zu Unrecht da ist. Und er macht es so gut, dass Potiphar ihn über sein ganzes Haus setzt. Dass er sagt, okay, ich sage nur noch, okay, machen wir oder machen wir nicht. Ich gebe die Unterschrift, aber letztendlich, alles machst du. Die ganzen Finanzen und die Personalwirtschaft, alles wurde ihm abgegeben. Und er war in gewisser Weise Herr über das Haus, nur dass Potiphar noch über ihm war und das alles absegnete. Das ist schon eine Karriereleiter, die er da durchgemacht hat. Aber warum? Weil er, obwohl ungerecht er behandelt worden und zu Unrecht da war, es gut gemacht hat. Und dann aber kommt das Böse, gell? Das ist so eine Geschichte. Die Potiphas Frau verführt Josef und macht es gut. Er macht es gut. Er sagt, nein, das kann ich meinem Herrn nicht antun. Das kann ich meinem Herrn und Gott nicht antun. Das geht der gar nicht. Und wird das ihm belohnt? Und er leidet zu Unrecht, obwohl er Gutes tut, sogar seinem Herrn gegenüber. Bestraft ihn daher, weil er der Frau glaubt. Und er steckt ihn ins Gefängnis. Also es geht noch tiefer. Manchmal das Gefühl, es geht nicht tiefer. Und dann geht es doch tiefer. Und für ihn war es wahrscheinlich gerade so ein bisschen Luft der Freiheit geschnuppert, des Segens und des Vorwärtskommens. Und dann nächste Niederlage. Und dann kommt er ins Gefängnis. Und was macht er da? Verkriecht sich in die Ecke und sagt, das ist echt ungerecht. Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch was Gutes gemacht, habe ihn nicht betrogen, hätte ich machen können. Das ist doch ungerecht. Stattdessen, durch seine Art und Weise, wie er damit umgeht, wird er auf ihn aufmerksam und beginnt im Gefängnis ihm die Aufgaben zu überlassen. Und was passiert? Genau das Gleiche. Josef macht Karriere im Gefängnis, obwohl er ein Gefangener ist, hat er so viel Vertrauen und so viel Zuspruch, dass eben der Gefängnisvorsteher ihm viele Privilegien gibt und ihm wiederum viel anvertraut. Das wiederum führt zu was? Dass Josef den Zugang zu den Obersten der Pharao, die dann im Gefängnis sitzen, und so wohin kommt? Vor den Thron des Pharao. Und so wohin kommt? Eine zweitgrößte Stelle, höchste Stelle in Ägypten. Und warum das Ganze? Als die Brüder da kommen und das Ganze auffliegt, die ganze Geschichte auffliegt und sie große Angst haben, was hat Josef für eine Antwort? Er hat Übles und Böses vorgehabt. Gott hat aber daraus Gutes getan. Und jetzt, was war das Gute? Wer weiß es noch? Ein großes Volk zu retten. Und er meinte nicht nur Israel, weil dadurch überhaupt war möglich, dass Israel dann kam und Brot bekam. Aber nicht nur Israel, sondern wer wurde auch gerettet? Die Ägypter. Das heißt Juden und Heiden. Seht ihr, dass das unser Christus ist, der Josef? Ja. Das ist ein Vorbild auf Christus. Und wie? Er litt zu Unrecht und erfuhr eine Niederlage und eine Ungerechtigkeit nach der anderen. Aber er war nicht verbittert. Er rächte sich nicht, er schmollte nicht, er schimpfte nicht, er protestierte nicht, er demonstrierte nicht. Und diese Haltung führte dazu, dass viele gerettet werden konnten durch diese Haltung. Als ich das las, dachte ich, Josef ist ein gutes Beispiel, ein weiteres gutes Beispiel, neben Daniel und andere Zeugen, die als Vorbilder Jesu dienen. Auf jeden Fall, und er ist ein gutes Beispiel auch für den Haussklaven. Letztendlich war es genau das. Er hat viele Berufe wahrgenommen. Interessant, gell? Der war in begnadeter Buchhalter, wie finanziell, wie alles. Das ist schon Wahnsinn. Und warum? Warum?
Weil Gott mit ihm war.
Ich danke dir, Gott. Weil der Herr mit ihm war. Weil der Herr mit ihm war. Segen darauf. Wie kann der Herr mit uns sein? Wie können wir sagen, der Herr ist mit uns? Wenn wir mit Christus sind, wenn wir in Christus sind, dann ist der Herr mit uns. Und wenn wir in seinem Willen leben, wenn wir in seinem Willen wandeln, dann ist er mit uns. Josef lebte in dem Willen Gottes. Er lebte in dem Bereich des Segen Gottes und Gott segnete ihn, weil der Herr mit ihm war. Gehen wir weiter. Also, wir nehmen das Hausklaven mit. Das heißt, ich denke wirklich, da haben wir die Legitimation, dass wir uns damit alle mit hineinnehmen, in all unseren verschiedenartigen Verhältnissen, wo wir mal drunter stehen, wo wir mal drüber stehen, wo wir Sagen haben oder eben Befehle entgegennehmen müssen, wo es einfacher und schwieriger ist. Und dann kommt es, jetzt kommt der Befehl, der Auftrag der Unterordnung. Also, ihr Hausklaven, ordnet euch unter. Ordnet euch, stellt euch drunter. Diesen Begriff hatten wir schon genauer angeschaut, und zwar als wir die staatlichen Mächten uns angeschaut haben. Aber das ist der gleiche Begriff und der wiederholt sich und das ist das Grundthema von dem ganzen Abschnitt. Schaut mal, Kapitel 2, jetzt Vers 18, dann Kapitel 3, Vers 1. Ebenso ihr Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter, das ist der gleiche Begriff. Schaut mal, Kapitel 5, Vers 1. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Also, das, was hier Petrus schreibt, er spricht die ganze Zeit, wie leben wir in dieser Welt auch, in Spannungen auch, in Leiden, und zwar in welchen Leiden? In der Unterordnung. Das ist das große Thema der Unterordnung, was die Menschen ja sehr, sehr schwer fällt. Weil der ist die ganze Frage nach gerecht und nicht gerecht und ich habe doch auch das Sagen und all diese Dinge. Aber das ist das Thema. Warum ist es so wichtig? Ich habe es immer wieder gesagt, ich wiederhole es nur kurz, weil ich glaube, dass die Unterordnung ein Kennzeichen des Evangeliums ist. Das ist ein wesentliches Kennzeichen des Evangeliums. Demut, sich drunter zu stellen, das Urteil Gottes annehmen und den Weg der Erniedrigung und der Selbstverleugnung zu gehen, damit Gerechtigkeit und Anbetung und Herrlichkeit geschieht. Das ist der Weg Christi gewesen. Das ist der Weg Gottes gewesen. Gott wird Mensch. Christus, der Sohn, ewige Sohn, ewiger Gott, ordnet sich unter, macht sich selbst zu einem Sklaven, zu einem Nichts. Und durch diesen Weg ebnet er den Weg der Rettung und der Gerechtigkeit. Das ist der Weg des Evangeliums. Und deswegen hat Jesus gesagt, wer sich selbst nicht verleugnen kann und das Kreuz, das Gott ihm gibt, nicht tragen kann, ich sei ja nicht würdig, kann ihn nicht nachfolgen. Darin besteht die Nachfolge, Jesu Nachfolge, den Weg, den Gott uns und jedem Einzelnen gegeben hat, anzunehmen, wie schwer es auch ist, wie groß das Kreuz auch sein mag. Und das bedeutet in dieser Unterordnung, an dem Platz, wo man ist, wo man berufen worden ist, sich drunter zu stellen, sagt, okay, wenn der Herr will, dann mache ich das. Um seinetwillen. Um seinetwillen. Das hat der Herr gemacht. Also Unterordnung ist ein wesentliches Kennzeichen der Christen, des Evangeliums, der wiedergeborenen Kinder Gottes. Das ist ein wesentlicher Kennzeichen. Rebellion ist nicht ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Unterordnung. Jetzt schaut mal, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den guten, milden, sondern auch den verkehrten. Die Unterordnung soll geschehen wie? In aller Furcht. Ordnet euch in der Furcht unter. Ich weiß nicht, was euch als erstes durch den Kopf geht, wenn der Auftrag heißt, ordnet euch in aller Furcht unter. Fürchtet die Herren. So. Mein erster Gedanke war, ja, wie, sie fürchten? Doch Menschenfurcht. Ja? Wir sind nicht zu Menschenfurcht aufgerufen, sondern zu Gottesfurcht. Das ist gut, die viele Vorarbeiten, die viele Bibelstunden, deswegen kann ich jetzt an diesem Durchgang, in dem schnelleren Durchgang, euch an all diese Dinge erinnern, dass die Menschen zu fürchten, in dem Sinne jetzt nicht Angst vor ihnen zu haben, nicht sie zu fürchten, dann nichts bloß nicht zu sagen, sie in Höhe zu stellen und sich niedriger, das ist nicht der Punkt, sondern es bedeutet, sie ehren, schätzen, dementsprechend ihrem Stand, wie sie sind, als Herren dementsprechend behandeln. Nicht arrogant sein, nicht so tun, als ob es mein Freund ist. Wenn mein Chef ist, dann kann ich nicht sagen, hey, was machst du? Ich spare mir all die Ausdrücke, die man Flapsigkeiten, die man. Das heißt, man behandelt sie respektvoll. Und ein Lehrer behandelt man respektvoll und ein Chef behandelt man respektvoll. Man redet sie respektvoll an, man spricht mit ihnen respektvoll und nicht arrogant, hochmütig, beleidigend, sondern man Ehre dem Ehre gebührt, so wie wir es gelernt haben. Und das ist, was hier heißt. Wobei die Furcht aber, und das ist jetzt die Furcht, gilt nicht den Menschen, sondern die Furcht gilt Gott. Das heißt, wenn wir uns unterordnen in aller Furcht den Herren, dann heißt nicht, weil wir die Herren fürchten. Und deswegen ordnen wir uns unter, weil wir Angst haben. Sie können uns kündigen, sie können uns bestrafen, sie können uns anzeigen, sie können uns den Lohn kürzen, was auch immer, Überstunden aufdrücken. Sondern wir ordnen uns unter und tun die Dinge, die wir tun, in der Art und Weise, wie wir tun sollten, weil wir den Herrn fürchten. Das ist wichtig, weil wir den Herrn fürchten. Um des Herrn willen. Schaut mal Vers 14, das ist ja der Bezug. Heißt es, erweist allen Ehre, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott. Geht mit mir ein Kapitel kurz zurück. Kapitel 1, Vers 17. Lang ist her. Aber diesen Abschnitt haben wir auch behandelt. Kapitel 1, Vers 17. Hier geht es um den würdigen Wandel als Hohepriester, als Kinder Gottes. Dann heißt es Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Einsehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Das heißt, der Vater sieht, was du tust, und er sieht die Art und Weise, wie du es tust, und er sieht nicht nur, was du in der Gemeinde tust, sondern sieht auch, was du auf dem Arbeitsplatz tust. Oder an der Uni. Es ist nicht, da ist es privat, da ist beruflich, da ist Gemeinde. So, und da ist halt Gemeinde, da ist Gott, und alles da, das ist halt meins. Und das ist halt vom Chef, und das ist halt nicht geistlich und nicht christlich, und das ist jetzt christlich. Da muss ich schauen, wie ich mich gebe, wie ich mich verhalte, wie ich rede, nicht rede, mich anziehe und nicht anziehe. Sondern Petrus lehrt und sagt, Gott sieht eines jeden Werk, alles, was wir tun. Und er richtet nicht ein Ansehen der Person. Er sagt nicht, ist ja mein Kind, der kann ja machen, was er will. Ja genau, weil du sein Kind bist, kannst du nicht alles machen, was du willst. Und er wird da nicht einen Unterschied machen. Zwischen dem Christen und dem Christen. Der wird nicht den besser behandeln und den anderen schlechter. Er wird den nicht bevorzugen und den anderen gehen lassen. Er wird jeden nach seiner Gerechtigkeit und nach dem Plan und nach dem Ziel der Verherrlichung und der Verwirklichung behandeln. Deswegen sagt Petrus, fürchtet Gott. Wisst ihr was? Wenn wir nicht in seinem Willen leben, das wird Konsequenzen für uns haben. Es wird Konsequenzen für uns haben. Und die Konsequenzen ist nicht das Verlorengehen. Die Konsequenzen nicht der Verlust des ewigen Lebens. Das ist nicht die Konsequenz. Die Konsequenz ist Zucht, Prüfung. Dann wird er sehen und sagt, nein, so kann man sich nicht verhalten. Und dann gibt es Prüfung. Und dann gibt es Feuer und Erprobung. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und dann wird er zulassen, dass auf einmal der Chef hart wird, dass die Arbeitskollegen arrogant werden. Dass man Angriffe bekommt, dass man Schwierigkeiten bekommt, auf einmal denkt, was ist auf einmal los? Ist immer wieder bei mir. Dann ist halt dann gut und dann auf einmal, und wenn es gut läuft, dann läuft es gut, dann ist man nicht mehr achtsam, vergisst man zu beten, vergisst man Gott zu danken, man lebt sein Leben, genießt und auf einmal denkt, ja, was ist jetzt auf einmal los? Warum funktioniert es nicht mehr? Warum die Angriffe, warum das? Und ich glaube, weil Gott und sieht und so werden und sagt, pass auf. Für mich ist das Vorbild und die geistige Wahrheit der Chronik und der Königebücher darin. Aber die Könige in dem Willen des Herrn wandelten, waren nicht viele, aber es gab ein paar, dann waren die Feinde da und sie waren immer drumherum. Aber sie durften nie nah genug an das Volk ran. Man hat sie von Ferne gesehen, man wusste, okay, sie sind da. Ab und zu haben sie hier geschrien und ab und zu mal auch ein bisschen einen Angriff gestartet. Aber letztendlich hat Gott sie auf Distanz gehalten. Wie durch eine Feuersäule und wie durch eine Wolkensäule stand er dazwischen. Sie waren da, man sah sie, man fürchtete sie, aber sie konnten einfach nicht näher kommen. Nicht, weil sie nicht da sind, sondern weil es Gott nicht erlaubt hat. Aber wenn dann das Volk oder die Könige Gott verließen und sich den Götzen zuwandten, was hat Gott getan? Er hat es erlaubt, dass die Feinde nicht nur auf Abstand waren, sondern sie reinkommen durften. Und dann haben sie Dinge getan, die das Volk gezüchtigt haben, bis sie wieder zu Gott geschrien haben, bis sie wieder Buße getan haben, bis der Herr wieder sie erhört hat und ihnen einen Retter geschickt hat, oder beziehungsweise die Feinde wieder von ihnen auf Distanz gehalten hat. Und das Muster wiederholt sich. Die Feinde bleiben, die Ungerechtigkeit bleibt, alles bleibt. Aber wie nah sie an uns darf, wie weit es uns trifft, das entscheidet Gott in seiner Weisheit als der großartige Pädagoge, Lehrer, Zuchtmeister. Das heißt, der uns liebt und nicht will, dass wir verloren gehen. Und darum uns züchtigt. Und darum, denke ich, heißt in aller Furcht vor Gott, hier, wenn ich in Bezug auf einen Vorgesetzten, lass uns das auf unsere Situation unterbrechen, bestimmte Dinge nicht tue, ungehorsam bin, hinterziehe, lüge, betrüge, stehle, was auch immer, dann brauche ich nicht ihn zu fürchten, dass es mal rauskommt. Gott muss ich fürchten. Denn der Punkt ist, es kann sein, er kriegt es nie raus, der Chef. Aber Gott schon. Denn er ist alles und gegenwärtig. Wohin sollte ich fliehen? Wohin? Wo? Wo kann er mich nicht sehen? Und er sieht mich. Geht mal mit kurz in den Epheserbrief. Epheserbrief, Kapitel 6. Wir sind in diesem Abschnitt, Kapitel 5 und Kapitel 6, in der ähnlichen Thematik der Unterordnung. Zu Kapitel 5 werden wir dann kommen, wenn wir Petrus gemeinsam weiter anschauen. Aber jetzt Vers 5, Kapitel 6, Vers 5 in der Epheserbrief. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Paulus macht das ganz genau. Es gibt einen himmlischen Herrn und einen irdischen Herrn. Und er redet und sagt, ihr Sklaven, der redet jetzt von den wirklichen Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in der Einfalt eures Herzens, als dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklave Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Also seine Aussage ist genau das gleiche, nur vielleicht noch sogar präziser. Paulus sagt, gehorcht in den irdischen Herrn mit Furcht und Zittern. Warum? In der Einfalt, das heißt in der Geradlinigkeit, nicht zweifältig sein, das Herz ausgerichtet, eine Haltung, eine Gesinnung, als dem Christus. Das heißt, alles, was wir tun, tun wir für wen? Für Christus. So wichtig, dass wir es verstehen. Darin liegt übrigens die Ermahnung und die Motivation, dazu kommen wir gleich. Beides. Die Ermahnung ist, wenn wir den irdischen Herren nicht gehorchen, dann gehorchen wir wem nicht? Dem Herrn nicht. Genauso, wenn wir der Regierung nicht gehorchen, wenn wir gegen die Regierung rebellieren, rebellieren wir gegen Gott. Und die Bibel sagt, genauso, wenn wir auch den Arbeitgeber gegen ihn rebellieren, rebellieren wir auch gegen Gott. Sagt die Schrift. Ich hoffe, ihr seht das. Wenn ihr nicht seht, wird Gott euch das zeigen. Und dann mit Furcht und Zittern in Einfalt des Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, das heißt nicht, damit sie einen toll finden. Die Motivation ist nicht, oh, du bist ein toller Arbeitgeber, damit man der Mitarbeiter des Monats wird und dann ein Bild hat in der Halle und alle sehen, oh, guck mal, und das ist der beste Mitarbeiter. Und dann hat man seinen Lohn, weil die Leute sagen, guck mal, so ein guter Mitarbeiter. Wenn das das Ziel ist, dieser Erde Anerkennung und Bestätigung zu bekommen und dass der Chef einen gut findet, dann sagt, auch das dahin. Die Schrift sagt, auch das dahin, der Lohn ist schon vorbei. Sondern das macht man für Christus. Und das kann sein, dass niemand es mitkriegt. Niemand kriegt's mit, dass man alles ganz genau macht. Niemand kriegt's mit, dass man nicht stiehlt. Niemand kriegt's mit, dass man nicht die Zeit überzieht. Niemand kriegt's mit, dass man nicht falsch stempelt. Niemand kriegt mit, dass man nichts mitnimmt. Niemand kriegt's mit. Du machst alles richtig. Und niemand kriegt's mit. Aber übrigens, ich habe bis jetzt nie was falsch gemacht. Ist da nichts drin? An Erhöhung, an Lohn. Christus kriegt's mit. Wir dienen, wir arbeiten in dieser Welt nicht für die Menschen. Auch nicht für den Arbeitgeber. Wir bemühen uns und machen die Dinge richtig nicht für den Arbeitgeber. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Es wird dann wichtig, wenn man dazu kommt, dass man einen Arbeitgeber hat, der schlecht ist. Der lügt, betrügt, stiehlt, alles macht. Und dann sagst du, wieso soll ich ihm etwas Gutes tun? Der bereichert sich doch die ganze Zeit. Er hinterzieht doch die ganze Zeit Steuer. Der betrügt doch von vorne bis hinten. Wieso soll ich ihm noch helfen dabei? Niemals. Wenn wir nicht begreifen, dass was wir tun, das Gute tun, nicht für den Chef tun, sondern für Christus, dann ist es egal, was er damit macht, denn er steht vor dem Herrn. Wir machen es für den Herrn. Und von wem bekommen wir den Lohn? Vom Herrn. Und dann kriegen wir sogar noch ein Gehalt am Monatsende. Zusätzlich. Aber der Schatz im Himmel wächst. Das Bankkonto wird größer. Eine Grundausrichtung. Für wen mache ich das? So sagt er, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes tut, vom Herzen tut. Das heißt von der Überzeugung, von einer Einstellung. Nicht widerwillig aus Zwang, sondern vom Herzen. Das ist eine Grundherzenshaltung. Ich will es so tun. Für Jesus. Ich liebe ihn. Ich habe es verstanden, er ist es wert, ich mache es für ihn. Wir verstehen, wenn wir so leben, dass es Fragen auch sogar zu, warum wir das tun, was wir tun. In guten Zeiten, wo ich das mehr lebte, kamen Mitarbeiter in meinen irdischen Beruf und sagten, wieso machst du das nicht? Und wieso machst du das nicht? Das war die Gelegenheit, mit meinem katholischen Freund zu diskutieren und zu sagen, Freund, Jesus kommt bald und du bist nicht dabei. Und sagt er doch, wir werden sehen, wenn Jesus kommt, ob du nicht dabei bist. Wir haben uns da immer, zwar für eine gute Grundlage, im Guten haben wir das. Eine gute Gelegenheit. Man kann es natürlich auch so tun, dass die anderen mit dir nie reden werden. Aber Vers 7, dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn, und das ist der Punkt. Mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird. Er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren tut dasselbe, das ist aber für die Herren. Oder sind Arbeitgeber dabei? Dann lese ich es für sie auch. Und ihr Herren tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als euer Herr in dem Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Jesus macht den Unterschied zwischen Sklave und Herr. Das ist gerichtet an die Herren, die gläubig sind, die sie mit den Sklaven umgehen. Und nebenbei heißt es nicht, und ihr lasst sie frei. Es gehört sich, steht gar nicht, gell? Aber das ist jetzt an dieser Stelle, wollen wir da nicht das wieder vertiefen. Ihr spürt, was die Schrift möchte, mit welcher Gesinnung, was bedeutet, welche Furcht es ist. Es ist die Furcht des Herrn, in der wir uns unterordnen und die uns dazu antreibt, auch das alles anzunehmen. Parallelstelle ist Kolosser. Wenn ihr ganz kurz Kolosser mit mir aufsteigt, Kolosser 3. Paulus schreibt den Kolosserbrief in der gleichen Zeit, im gleichen Gefängnis. Deswegen sind die Parallelen so stark. Kolosser 3, 22 bis 25 findet er sich auch an die Sklaven. Was ihr auch tut, arbeitet vom Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Hast du gelogen, hast du gestohlen, hast du betrogen, was auch immer, gefaulenzt, Du bekommst das, was du verdienst. Und Gott wird dich nicht davon bewahren. Gott wird dich davon nicht bewahren von den Konsequenzen der Sünde. Du wirst leiden dafür. Und das zu Recht. Die Gnade wird dich daraus nicht holen. Aber wenn du es tust, das, was du tust, dann tu das für den Herrn. Und da ist der Maßstab klar, oder? Wir können doch den Herrn nicht belügen. Wir können doch den Herrn nicht bestehen. Wir können doch nicht Herrn bitten. Ja, es geht doch nicht. Hinterziehen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn ihr mit mir einen Schritt weiter geht, dann möchte ich sagen, warum das wichtig ist. 1. Timotheus, Kapitel 6. Warum das so wichtig ist. 1. Timotheus 6. 6, 1 bis 2. Es ist erstaunlich, wie viel Paulus in all seinen Briefen zu den Sklaven spricht. Wir haben gelernt, warum, weil ganz viele Sklaven eben zum Glauben gekommen waren. Das sind die Niedrigen gewesen. Kapitel 6, Vers 1 schreibt Paulus, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren alle Ehre für würdig halten. Und jetzt sagt er, warum? Damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Das ist der Hauptgrund. Damit Gott nicht verlästert wird. Damit nicht wir das eine sagen, das andere bekennen, und die Arbeitskollegen und alle wissen, was wir tun, was wir glauben, wohin wir gehen, aber sehen, wie wir handeln. Was unsere Motivation ist, unsere Habgier, was auch immer. Damit das Evangelium nicht verlästert wird. Damit man sagt, also wenn ihr Gott so ist, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Was war immer wieder die Anklage Gottes an sein Volk Israel? Ihr habt meinen Namen entweiht unter den Nationen. Wegen euch wird mein Name gelästert auf der ganzen Welt. Wegen euch. In der Art und Weise, wie ihr euch verhaltet und tut und lebt, gibt es ein Zeugnis nach außen. Und das fällt auf mich zurück. Und darum sagt er, wegen meines Namens werde ich handeln. Wegen meines Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, werde ich euch heiligen, reinigen, ausrichten, Geist geben, damit ihr so lebt, dass mein Name nicht entweiht wird. Wegen meines Namens mache ich das Ganze. Damit mein Name eben nicht entweiht wird. Das ist unsere Berufung. Da sind wir weiter als das Volk, weil wir haben den Geist. Wir haben die Kindschaft. Wir haben die Fähigkeit bekommen, so zu leben, dass der Name des Herrn nicht entweiht wird. Ich möchte euch noch zeigen, wohin das weiterhin führt. Geht mal mit mir in Titus Kapitel 2, Vers 9. Titus Kapitel 2, im Titusbrief übrigens Kapitel 2, genau das gleiche. Paulus schreibt an Titus und sagt, was er tun soll. Was er reden soll, was die gesunden Lehre ist, und dann sagt er, was die Männer tun sollen, er sagt, was die Frauen tun sollen, was die jungen Frauen tun sollen, was die jungen Männer tun sollen, er sagt, was Titus tun soll, und dann sagt er, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Verhaltet euch so entsprechend, damit das Wort nicht verlästert wird, damit das Evangelium nicht verlästert wird, damit man kein falsches Verständnis vom Evangelium bekommt. Das ist immer wieder, damit es nicht verlästert wird. Warum? Jetzt schaut mal, Vers 9, gell? Titus 2. Ich lese aber ab jetzt schon ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten. Ich nehme Vers 9 mit, damit ihr seht, dass es darum geht, die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren sich in alle unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nicht zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie der Lehre unseren Retten Gottes in allem zieren. Damit sie die Lehre zieren. damit die Lehre nicht verlästert wird. Bitte macht es nicht, nichts unterschlagen, nicht widersprechen. Und dann, denn die Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Warum das? Wie kommt er jetzt darauf? Die Gnade Gottes ist erschienen dem Arbeitgeber. Dem Vorgesetzten ist sie auch erschienen. Es macht keinen Unterschied. Alle sollen der Gnade teilhaftig werden. Gott bietet die Gnade an. Und deswegen, durch unser Verhalten, auch als Sklaven, sagt Paulus, bitte lebt so, damit wir dem Evangelium nicht im Weg stehen. Denn Gott will die Gnade ausgießen. Und das soll unser Verhalten die Menschen nicht davon hindern, diese Gnade zu erkennen. Könnt ihr mir folgen? Könnt ihr das auch sehen? Ich hoffe. Ein Beispiel, wie Paulus das selbst getan hat, finden wir im Philemon-Brief. Nicht mal gescheit aussprechen. Das ist einfach ein Blatt weiter. Das ist der letzte Brief, wenn man davon ausgeht, dass der Hebräerbrief nicht von Paulus geschrieben ist. Ist nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, der Philemon-Brief schreibt Paulus an einen Christen, an Philemon, der so ein Herr war. Er hatte Sklaven gehabt und ein Sklave ist ihm abgehauen. Wer weiß, wie er hieß? Onesimus, ganz genau. Und der Onesimus ist abgehauen. Die Gelegenheit am Schopf ergriffen und ist abgehauen und ist nach Rom abgehauen. Nicht zu Paulus abgehauen, aber ist Paulus begegnet. Dumm für ihn. Denn er kam in Kontakt mit dem Paulus, hörte das Evangelium und wurde gläubig. Und wurde dadurch so ein guter Mitarbeiter und Nützling für Paulus, dass Paulus ihn eigentlich echt gern behalten würde. Er war so tauglich und so richtig gut. Und Paulus dachte, Mensch, es wäre gut, ihn zu behalten, aber er gehört mir nicht. Klar gehört er Christus, aber er gehört einem irdischen Herrn, und zwar einen, den ich kenne. Paulus wusste, wem er gehört. Er gehörte nämlich dem Philemon. Und Paulus sagt nicht, alles klar, bist du jetzt frei, bist du so gläubig, gehörst Christus, diene mir. Sondern Paulus schickt Onesimus zum Philemon zurück und sagt, Philemon, er gehört dir. Es wäre gut, wenn du ihn mir wiedergibst. Der ist mir echt nützlich. Aber er gehört dir. Und rein rechtlich gehört er dir. Er ist immer noch dein Sklave. Ich bitte dich. Und dann schreibt den ganzen Brief und bittet Philemon, dass er gut damit umgeht, dass er ihn auch nicht bestraft, was er hätte tun können. Dass er ihn annimmt und ihn nicht zur Rechenschaft zieht. Sondern er kämpft wirklich für Onesimus bei Philemon, obwohl Philemon ein Christ ist. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen, in welcher Haltung Paulus das Ganze macht. Ich lese ab Vers 1, vieles ja nicht, es gibt ja nicht mal Kapitel. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten, unsere Mitarbeiter und so weiter. Er beginnt und sagt, ich bin ein Gefangener im Herrn. Das ist meine momentane Ausgangssituation, meine Lage. Ich bin zwar ein Gefangener, aber ich bin ein Gefangener Christi. Und dann schreibt dann Philemon. Und dann sagt er Vers 4, ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deine und meine Gebete gedenke, in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und an allen Heiligen gegenüber hast. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Also Paulus spürte die Liebe Philemon zu den Christen, zu den Brüdern, so dass Paulus selbst diese Liebe bei sich spürte, als sie dann zu ihm kamen, davon erzählten, die Gaben brachten, wie auch immer. Paulus merkte, Philemon ist im Glauben und es zeigt sich eben in den Dingen, was er sagt und was er tut. Und dann schreibt er Vers 8, deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich gezielt. Paulus sagt, ich könnte, als Paulus, du bist bei mir zum Glauben gekommen, ich bin dein geistlicher Vater. Ich könnte dir sagen, was du tun und nicht tun sollst. Ich könnte sagen, vergiss und Onesimus, er ist für mich gut, lass ihn frei. Könnte ich machen, rein theoretisch, als Bruder. Mache ich aber nicht. Mache ich nicht. Bitte ich doch viel mehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln Onesimus. der dir ein Unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Den habe ich zu dir zurückgesandt. Das ist mein Herz. Das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich es nicht tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn für immer besitzen solltest. Nicht länger als ein Sklaven, sondern mehr als ein Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, nicht viel mehr, aber für dich. Sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, dann nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne es mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben, ich will bezahlen. So kämpft er für den Sklaven. Gibt es ein Problem? Schreib es auf meine Rechnung. Natürlich, Philemon hätte es nie gewagt, dem Paulus etwas in Rechnung zu stellen. Aber was ich euch damit sagen möchte oder warum ich es vorlese, das ist, wenn Paulus das schreibt, er weiß, was es bedeutet, in Christus frei zu sein und trotzdem in einem Sklavenverhältnis in dieser Welt zu sein und sogar unter Christen. Und es gebührt eine Ehre und es gebührt eine Haltung und Paulus hintergeht sie nicht. Und auch wenn er Onesimus, wer sucht sich solche Namen aus? Onesimus, wenn er sich darum bittet und sagt, er ist mir so nützlich, dann weiß er, eigentlich gehört er ihm. Er gehört ihm. Ihr seht diese Haltung? Das ist eine sehr, sehr gute Haltung. Wir machen weiter. Paulus schreibt, wir gehen zurück zum Petrusbrief. Also, der Auftrag ist, alle Haussklaven unterordnen, sich drunter zu stellen. Das ist der Auftrag. Dann, alle Furcht, das heißt, in welcher Haltung, Gott fürchtend, dem Herrn gehorchend, alles für den Herrn tun. Das ist die Haltung, in der man es tun soll. Und dann sagt er, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Das heißt, der Auftrag der Unterordnung ist, ordnet euch in aller Art und Weise und ordnet euch allen unter. Also dieses Aller spielt hier eine Rolle. Da gibt es keine Ausnahmen. Ordnet euch in aller Furcht und ordnet euch auch wirklich allen unter. Keine Ausnahmen. Es gibt keine Sonderregeln. Da gibt es keine Situation, keine schwierige Situation, wo man sagen könnte, ja, aber das ist eine Ausnahme. Da können wir uns entziehen. Sondern, und dann sagt er nicht allein den Guten, und mit diesem Guten gibt es eine Übersetzungsvariante, also Vielfalt, man kann übersetzen, den Rücksichtsvollen. Ordnet euch den Anständigen, ordnet euch den Fairen unter. Und das ist recht einfach. Wenn der Chef, der Arbeitgeber mit mir fair umgeht, dann ist es einfacher, auch fair ihm gegenüber zu sein. Wenn er gut mit einem umgeht, ist es einfacher, ihm Gutes gegenüber zu bringen. Wenn er mit einem fair umgeht in allen Dingen, dann wird man auch wirklich auch bereit sein, mal Überstunden zu machen und all diese Dinge. Aber schwierig wird es, wenn der Arbeitgeber eben nicht fair ist und nicht gut ist und nicht rücksichtsvoll und nicht anständig. Dann wird es schwierig. Und Petrus sagt, ja auch dann sagt er, sondern auch den Verkehrten. Und ich glaube, ich habe zu euch erwähnt, was das griechische Wort verkehrt hier bedeutet. Den Krummen, den Gebeugten. Und nicht, weil sie so rumlaufen, weil sie ein schlechtes Kreuz haben. Krummen heißt, die gehen krumme Wege. Auch denen, die krumme Wege gehen. Den Betrügern, den Hinterziehern, den Ausbeutern, den Lügnern. Auch denen müsst ihr euch unterordnen. In allen. In allen. Ich denke, da kommt das Humanistische, das Menschliche und das Ungerechtigkeitsdenken hoch in uns und sagt, wie, den auch? Ich will es euch wirklich noch einmal sagen. Die Schrift sagt ja. In allem. Was hat Gott vom Pharao Gott gegenüber dem Pharao für eine Haltung? Was sagt Gott selbst über Pharao, wer er ist? Götzendiener. Ihr wisst, was Gott mit ihm gemacht hat? Verhärtet, ihn gerichtet und vernichtet, oder? Wem musste Josef dienen in allem? Im Pharao. Wem musste Daniel dienen im Allen? Nebukadnezar und anderen weltlichen Königen, die genau verkehrt waren, hochmütig. In allen. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt keine Ausnahme. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, was der Grund und was die Grundmotivation dafür ist. Was ist die Motivation? Sonst ist es unmöglich, das zu tun. Sonst haben wir wirklich Schwierigkeiten. Schaut mal, was ist der Grund, die Motivation der Unterordnung? Vers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werdet. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid auch ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr in seinen Fußspuren nachfolgt. Das ist die Motivation und die Begründung. Es gibt ganz schön viele Dents. 4, 5, wenn wir da mit reinnehmen, noch 6. 6 Begründungen, die wir hier finden, warum wir das tun, was uns unterordnen soll. Und der erste Grund, oder ich will so sagen, es gibt positiv und negativ. Eine positive Motivation, was haben wir davon im Positiven, und eine Warnung, eine negative. Und Petrus beginnt mit der positiven Motivation und sagt, denn das ist Gnade, wenn jemand von euch wegen des Gewissens vor Gott leidet. Er wiederholt es, denn dazu seid ihr berufen, er sagt, das ist Gnade. Es ist Gnade, wenn wir Gutes tun und leiden, es ist Gnade von Gott. Also das Positive und das Erste ist, es ist Gnade. Denn es ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott leidet. Was meint er damit? Wie kann man wegen des Gewissens vor Gott leiden? Wenn wir im Wissen auf das, was Gott will, wenn wir in Bezug auf Gottes Furcht leben, unser Gewissen von Gottes Furcht geprägt ist, das heißt, das, was wir tun oder nicht tun, von Gott, von Willen Gottes abhängt, und wir in unserem Leben und in unserem Alltag die von uns verlangt wird, Dinge zu tun oder nicht zu tun, die eben nicht Gottes Wille ist. Ich sage so, wenn der Arbeitgeber sagt, jetzt lügen, stehlen, betrügen, und ich sage, mache ich nicht, oder du machst das, kann ich nicht. Das heißt, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen, wenn die Umstände uns dazu bringen und der Arbeitgeber uns bringt, diese Dinge zu tun, die Gott nicht will, dass wir tun, und wir sagen, das mache ich nicht, und dann dafür geschlagen werden, dafür Entbehrnisse bekommen. Ich denke nicht, dass heute der Arbeitgeber anfängt, euch zu schlagen. Den Riemen rausholt, in die Ecke stellt. Sondern es hat Konsequenzen. Keine Aufstiegsmöglichkeit mehr. Keine Karriere ist dahin. Geld einbußen, was auch immer, Privilegien. Den Kaffee muss man selber holen. Keine Ahnung, was dazu gehört. Und Petrus sagt, und wenn ihr wegen eurem Gewissen vor Gott, das heißt im Willen, im Verständnis, was Gott von mir will, und ich lebe mein Leben, und das bringt mich dazu, dass der Ungerechte, dass der Verkehrte, dass der krumme Herr mich dafür aber bestraft und das Konsequenzen gibt und ihr dann leidet darüber, dann sagt er, das ist für Gott, das verherrlicht, das ist Gnade, das ist es. Gnade bei Gott. Ganz kurz noch, inwieweit ist es Gnade, aber das ist, was er damit meint, wenn wir wegen unseres Gewissens vor Gott Leiden tragen. Das heißt, nicht wenn wir Leid tragen und Ärger bekommen, weil wir es verbockt haben. Das heißt, wenn wir sündigen, wenn wir rummuren, wenn wir rumstänkern, wenn wir rebellieren, wenn wir die Arbeit nicht tun, wie wir die tun müssen, und der Arbeitgeber uns dafür die Konsequenzen aufnimmt. Und dann leiden und sagen, ja, ich bin ja Christ, natürlich muss ich leiden. Aber wenigstens wird im Himmel das angerechnet. Sag Gott, wird nichts angerechnet. Da ist kein Ruhm. Kein Ruhm dafür. Die Konsequenzen musst du tragen. Aber wenn wir für Gott leiden und um seines Evangeliums willen leiden, in der Überzeugung leiden, das ist Gnade bei Gott. Inwieweit ist es Gnade? Ich möchte euch 2, 3 Gedanken dazu geben, inwieweit leiden um des Gewissens willen, Leiden für Gott, Gnade von und bei Gott ist. Warum ist das Gnade? Wie gesagt, Gnade ist für uns, wenn wir das alles nicht durchmachen müssen. Gnade, wenn du uns bewahrt, ich danke dir, dass du gnädig bist. Gnade ist, wenn alles gut läuft und wir eben nicht leiden. Aber die Bibel sagt, das ist nicht, das ist im Gegenteil. Denn euch ist es nicht nur gegeben, an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Es ist ein Geschenk. Es ist Gnade bei Gott, dass wir für Gott leiden. Warum? Erstens, ich möchte euch zwei Gedanken, die Stunde ist schon wieder gleich rum. Zwei Gedanken. Das erste ist folgendes. Wenn wir leiden, um des Evangeliums willen, dann ist das ein Kennzeichen, dass wir Kinder Gottes sind. Jesus sagt, Johannes Kapitel 15 bis 16, sagt er, haben sie mich gehasst, werden sie euch hassen. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Das heißt, wenn ihr um meines Namens, um des Gewissens mir gegenüber, das Evangelium, Leid erträgt, wundert euch nicht, dann ist es ein Zeugnis, ihr gehört mir. Und ihr habt Anteil an der Gnade. Das heißt, ihr seid gerettet. Denn gerettet sind wir aus Gnade. Denn wer um des Evangeliums willen leidet, der wurde aus Gnade gerettet. Das heißt, Leiden um des Evangeliums ist ein Kennzeichen meiner Wiedergeburt. Ein Kennzeichen meiner Gotteskindschaft. Das ist bei Gott. Wer für Gott leidet, das ist Gnade bei Gott. Er hat Gnade bei Gott gefunden. Für uns ist das ein bisschen paradox. Gott nimmt uns in Gnade an, rettet uns. Das führt uns in Leiden in dieser Welt. Als Fremdlinge in Leiden in dieser Welt. Und Gott sagt, das ist Gnade. Die Leiden sind die Auswirkungen der Gnade, die wir empfangen haben. Versteht ihr, was ich meine? Weil wir unter der Gnade stehen und mit Gottes Kinder sind und ihm gehören, weil wir unter der Gnade stehen, bringt das Leiden in dieser Welt. Das ist das erste Kennzeichen, warum es heißt, das ist Gnade bei Gott, wenn ihr leidet. Das zweite ist, die Bibel sagt, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, leiden werden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Das bringt mit sich, wenn du ein Kind Gottes bist und gottesfürchtig lebst, Gott fürchtest, auf ihn sich ausrichten, das bringt dich in Leidenssituationen. Denn du wirst Dinge tun, die Gott will, und wirst nicht Dinge nicht tun, die Welt will, und das wird die Spannung auslösen. Falls ihr es nachlesen wollt, aus Zeitgründen mache ich das jetzt nicht. 2. Timotheus 3, Vers 12. Dann noch ein Gedanke. Es zeigt, weil wir Kinder Gottes sind und jetzt ein Teil von Christus sind, dass wir das durchmachen, was Christus durchmacht, und zwar leiden. Ich möchte euch das aber vorlesen. Geht mit mir Kolosser nochmal, Kapitel 1, Vers 24. Kolosser 1, 24. Das sind wirklich tiefe Gedanken, und mir scheint, wir fassen sie noch nicht richtig. Paulus hat sie verinnerlicht wie kaum etwas anderes. Denn er hatte keine andere Berufung als die. Kapitel 1, Vers 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Ich freue mich, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Ich leide für euch, darum freue ich mich. Das, was ich erleide, ist für euch. Das ist wichtig, das ist der Weg. Und dann sagt er, und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht, von der Bedrängnis des Christus für sein Leib. Das ist die Gemeinde. Er sagt, Christus hat noch nicht zu Ende gelitten. Es steht noch ein Leiden Christi aus. Ich lese nochmal. Was noch aussteht von der Bedrängnis des Christus. Ist das dir klar? Dass Christus noch nicht zu Ende gelitten hat. Der Gedanke ist folgendes, was Paulus sagt. Für sein Leib. Und zwar, das ist die Gemeinde. Das heißt, das Leiden Christi geht weiter. Sein Leib leidet weiter. Und sein Leib ist die Gemeinde, sind wir. Das heißt, so wie der Christus durch Leiden hindurch in die Herrlichkeit hineinging und die Herrlichkeit empfing, so wird die Gemeinde, sein Leib, genau das Gleiche tun müssen. Sie wird genauso durch Leid und durchs Kreuz in die Herrlichkeit hinaufkommen. Der Leib Christi wird keinen anderen Weg finden wie das Haupt Christi. Das Haupt geht nicht durch Leid und der Leib geht durch Herrlichkeit. Der Weg der Gemeinde, der Weg des Leibes Christi ist der gleiche wie des Hauptes. Und Paulus sagt, es stehen noch Leiden für den Leib aus. Die Gemeinde muss durch Leiden hindurchgehen. Das ist der Weg, wie Gott Christus verherrlicht. Und er hat seinen Sohn so verherrlicht Und er verherrlicht auch den Leib des Sohnes so. Und der Leib des Herrn ist, sind wir. Das ist nämlich was? Das ist unsere Berufung. Geht mir kurz noch in Petrus. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werdet? Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott, denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen. Das ist die Berufung, die aber immer verschwiegen wird. Denn wenn man sagt, du bist berufen zum Leiden, will niemand zum Glauben kommen. Also sagt man darüber nichts. Man sagt nur, was man so Gutes kriegt. Es gibt eine Menge, was man Gutes kriegt. Aber man kommt zum Glauben und viele kommen zum Glauben und erwarten den Himmel auf Erden. Sie erwarten, dass alles glatt läuft, keine Probleme, keine Schwierigkeiten, keine Krankheiten, nur Sieg und Sieg und Sieg und Sieg. Und dann die erste Zeit, weil sie im Höhenflug sich gerade befinden, noch die Glücksgefühle des Heiligen Geistes spüren und der Wiedergeburt. Und im nächsten Moment merken sie, die fallen auf den Boden und denken, was ist hier los? Irgendwie scheint alles nicht so, wie ich gedacht habe, dass es ist. Kein Sieg. Stattdessen leiden, 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 leiden. Wo ist das hier alles? Warum? Weil vielleicht wir versäumt haben, darüber Informationen zu geben, dass wenn Menschen zum Glauben kommen, dass sie die Kosten überschlagen müssen. Und das hat Jesus immer gemacht. Da kommt einer und sagt, Jesus will nachfolgen, wohin du bist. Ich gehe mit dir. Und Jesus sagt, wirklich? Die Füchse haben Gruben, die Vögel, Nester. Der Sohn des Menschen hat nirgendwo mal sein Haupt hinlegt. Willst du mir wirklich nachfolgen? Weißt du, das heißt, es bedeutet für dich Konsequenzen, Kosten. Bist du bereit? Wie? Kein Bett mehr. Kein Kissen mehr, nicht mal Kissen. Überprüf, du bist überschwänglich, du bist bereit. Es kostet dich was. Jesus war nicht naiv. Er klärte sie vorher auf. Er hat sie nicht so reingelegt, wie wir oft übrigens das machen. Wir versprechen den Himmel auf Erden, nur dass die Leute kommen, damit sie zum Glauben kommen. Und wenn sie zum Glauben gekommen sind, dann fangen wir Stückchen für Stückchen zu sagen, es könnte auch schwierig werden. Es könnte dich auch was kosten, nämlich dein ganzes Leben. Ist nicht fair. Und Jesus hat, bevor er Menschen das ewige Leben gab, gesagt hat, es wird dich dein Leben kosten. Wenn du nicht bereit bist, dein altes Leben mir hinzugeben, wirst du kein neues von mir bekommen. Wenn wir nicht bereit sind, unser altes Leben zu kreuzigen, werden wir nicht ein neues bekommen. Sich selbst zu verleugnen, das ist das. Jesus ist kein Wunschautomat, es ist kein Glücksbringer, es ist kein Wohlbefindensmacher. Es ist Gnade bei Gott. Inwieweit ist es Gnade? Weil wir Anteil an der Gnade haben, wenn wir leiden. Weil wir seine Kinder sind, weil wir zu seinem Leib gehören, die gleichen Weg gehen, wie der Herr geht, darum widerfährt uns das, was uns widerfährt, und weil Gott sich uns annimmt, in der Gnade. Denn wenn wir keine Prüfung, keine Zucht und all das nicht haben, keine Leiden, dann stimmt etwas nicht. Stimmt etwas nicht. So, allein diese Kennzeichen des Leidens um des Gewissens willen sind Kennzeichen deiner Wiedergeburt, deiner Kindschaft Gottes. So ist im Leiden, kann man sich freuen. Und ich schließe noch mit einem Gedanken und dann entlasse ich euch für heute und dann das nächste Mal noch ein kurzes Mal. Nein, hab gehofft heute, hab schon richtig Gas gegeben heute, hab gehofft, dass ich schneller noch mal durchkommen könnte. Aber ich möchte euch noch eine Sache vorlesen und zwar, welche Stelle nehme ich jetzt? 2. Timotheus 2. Vers 10. Damit schließe ich für heute. Ich lese ab Vers 1 kurz was vor. Und nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und wozu du von mir in der Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, was du gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nehmt teil an den Leiden. Also, er beginnt wie? Sei stark in der Gnade. Das erste, dann gibt es weiter, was du von mir gehört hast. Das ist, was du gehört hast. Nimm Anteil an Leiden. Ja, nimm Anteil an den Leiden. Als ein guter Streiter Christi. So, sei bereit, dich drücken. Das ist der Weg. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Eben Vers 10. Deswegen erdulde ich als alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Warum? Warum leiden? Warum Leid ertragen? Er sagt, um der Gnade willen. Denn das ist Gnade bei Gott. Warum? Weil das ist der Weg, auf den Gott Menschen rettet. Sein Sohn war bereit zu leiden. Und durch sein Leiden wurde dir und mir Gnade widerfahren, oder? Ist die Gnade widerfahren. Die Rettung, der Weg, auf dem Menschen gerettet werden, ist in Leid und durchs Leid. Das ist der Kanal, der Weg, wie Gott Gnade ausschüttet. Und er sagt, Paulus, ich bin bereit, gerne zu leiden. Warum? Für die Auserwählten Gottes, weil denen wird mein Leid ewiges Leben bringen. Wenn mein Chef ein Auserwählter ist, dann wird er durch mein Leiden zum Glauben kommen. Gott wird es gebrauchen. Ein Werkzeug, ein Kanal, dass Menschen die Gnade Gottes erleben. Das ist Gnade bei Gott in Leiden. Warum? Weil durch Leiden Rettung kommt. Denn so hat Gott dich und mich gerettet. So hat Gott dir und mir Gnade geschenkt. Durch Leiden. Das heißt, wir folgen ihm nach, wenn wir leiden. Und nicht darin murren und nicht uns aufspielen und nicht auf Recht pochen und nicht kämpfen und nicht beschimpfen und Menschen dadurch nicht verscheuchen und das Evangelium dadurch nicht verlästern, sondern in Geduld es annehmen, öffnen wir den Kanal für Gottes Gnade. Könnt ihr mir folgen? Das ist Gnade bei Gott. In Leiden. Denn darf will Gott Gnade schenken. Nicht nur dir, den Auserwählten. Damit sie die Herrlichkeit erlangen. Ist das ein gutes Ziel? Gott wird verherrlicht und Menschen werden gerettet. Ist das gut? Also ich kenne keine größere Motivation als die. Das ist eine Motivation, die uns in Leiden ausharren lässt. Ich möchte eben. Und ich vom Herzen bitten für diese Gesinnung. Herr, lass uns diese Perspektive haben, deine Gesinnung haben, diese Schau haben, Herr. Stell uns auf diesen Grund, was wir am Anfang gebetet haben, gesungen haben, auf deinen Felsengrund. Mach uns da fest darin, dass wir die Perspektive haben, die du hast, durch Leiden zu verherrlichen, durch Leiden zu retten. So hast du es getan und du sagst, wir sollen deinen Fußspuren nachfolgen, deine Jünger sein, dir nachgehen in diesen Dingen. Ich will, und so oft gelingt es nicht. Ich will, und so oft klappt es nicht. Und so oft kommt das Fleisch und die Gerechtigkeit und all das und die Sünde und die Versuchung und der Fall. Und so bitte ich dich, Herr, um deine Gnade auch darin. Herr, sei gnädig, gib hier nicht nur ein Wollen, Herr, gib mir und uns auch ein Vollbringen, damit du verherrlicht wirst und Menschen gerettet werden. Amen. Amen.